Silla fragt. Der Kontext-Podcast.
Rian Aschebel wurde am 2. April zum Bürgermeister von Ostelsheim gewählt, nachdem er im Jahre 2015 als Bürgerkriegsflüchtling aus Syrien nach Deutschland gekommen war. Und er ist so freundlich, uns jetzt in seinem Büro, das er gerade erst bezogen hat, in Ostelsheim zu empfangen. Guten Tag, Herr Aschebel.
Guten Tag.
Haben Sie sich schon eingeführt hier? Also kennen Sie sich schon überall aus?
Also
seit 18. Juni sind Sie im Amt, ne? Auch wenn Sie erst am 10.7. eingeführt wurden offiziell.
Genau, ja. Ich kenne mich mittlerweile im Rathaus ziemlich gut aus, nach 3 Wochen. Also im gesamten Gemeindegebiet noch nicht ganz. Also da bin ich dabei, jeden Tag so ein Stück abzuarbeiten. Ich radle jeden Tag so rum um die Stunde, bis man hoffentlich bald so alle Ecken im Dorf kennengelernt hat.
Nicht schlecht. Haben Sie schon an die neue Anrede Herr Bürgermeister gewöhnt?
Nein, noch nicht ganz. Ja, also, aber wobei, es hat für mich auch mit einer gewissen örtlichen Trennung zu tun. Also ich wohne noch nicht in Ostelsheim, aber gerade muss ich immer feststellen, wenn ich in Ostelsheim bin, dann bin ich der Bürgermeister. Und also ich glaube, man gewöhnt sich ziemlich schnell dran, aber so komplett üblich ist die Bezeichnung für mich noch nicht.
Ja, Sie mussten sich wahrscheinlich überhaupt dran gewöhnen, wie das alles vonstatten gegangen ist. Genau. Vom Flüchtling bis zum Bürgermeister können wir noch drüber reden. Was war Ihre erste Amtshandlung, außer dass Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen Brezeln mitgebracht haben?
Sind mehrere. Also die meisten Handlungen, also schränken sich erstmal auf die verwaltungsinternen Abläufe ein. Also ein paar Vorgänge, die bis jetzt handgehabt worden sind, habe ich gleich da meine Vorschläge entsprechend gemacht, dass wir es etwas aus meiner Sicht effizienter auch gestalten können.
Sind Sie damit auf Verständnis gestoßen?
Weitgehend, ja.
Das ist ja mal ganz angenehm, wenn die ersten Vorschläge gleich ganz gut ankommen. Ja. Können wir gleich noch darüber reden, was so Ihr Alltag hier ist oder was Ihre Ziele sind, was Sie verändern möchten. Als Sie angetreten sind, haben Sie sich ja Chancen ausgerechnet, sonst hätten Sie das gar nicht erst versucht. Aber im ersten Wahlgang schon die absolute Mehrheit zu kriegen und das bei einer Wahlbeteiligung, die über 68% lag, hat man ja auch nicht alle Tage. Hat Sie das selber noch ein bisschen überrascht?
Die Wahlbeteiligung, ja.
Dass Sie gewonnen haben, nicht?
Dass ich gewonnen habe, dass es mich überrascht hat, nein, aber es war auch nicht selbstverständlich. Also das ist auch das Verrückte an einer Wahl. Also man weiß es wirklich nicht, man kann es nie einschätzen. Und am Ende ist es natürlich zu meinem Gunsten rausgegangen. Es könnte aber auch andersrum sein. Von daher, Überraschung war es nicht. Also wenn ich jetzt sagen würde, es war eine Überraschung, dann würde ich den Eindruck erwecken, nee, also ich hatte jetzt mit keiner Chance, mit keiner realen Chance gerechnet. So ist es nicht oder so war es nicht. Aber es war auch nicht selbstverständlich. Ja.
Sie gelten als erster Bürgermeister, der aus Syrien stammt, zumindest in Baden-Württemberg, aber vielleicht auch in ganz Deutschland, das weiß ich jetzt gar nicht.
Der Oberbürgermeister von Frankfurt stammt ursprünglich von Syrien, kam aber als Kind nach Deutschland. Ja.
Gut, okay. Wie haben Sie versucht, Menschen, für die das ja mindestens genauso neu war, dass ein syrischstämmiger jetzt hier antritt, davon überzeugt, dass sie da keine Berührungsängste haben müssen, dass sie quasi einer von denen sind, den sie auch ruhig wählen können?
Ja, man sagt hier des Öfteren, Bürgermeisterwahl sei eine reine Persönlichkeitswahl. Und da habe ich mir vorgenommen, schon in der Frühphase des Wahlkampfs so intensiv mit den Menschen persönlich in Kontakt zu treten, sodass diejenigen oder die Wählerinnen und Wähler sich ein Live-Bild sozusagen von mir machen können. Wir haben auch natürlich die weiteren Aspekte in Betracht gezogen. Also man hat auch eine vernünftige Social-Media-Kampagne gemacht und die Flyer entsprechend auch hübsch aufbereitet. Und, aber am Ende, und das hat sich auch so erwiesen, was viele mir auch so empfohlen haben, also Menschen werden nur von Menschen überzeugt. Und da habe ich die meiste Energie und Zeit da eingesetzt, mit den Leuten persönlich zu sprechen. Und ich glaube, das war der Punkt, wo die meisten gesagt haben, ja, also der Mann ist wählbar, hat sogar auch sehr gute Konzepte für die Zukunft der Gemeinde. Und ja.
Haben Sie auch Zurückhaltung und oder sogar Ängste gespürt in diesen Gesprächen? Was will der denn hier?
Generell nein. Es gab immer Gespräche, die aus meiner Sicht interessant verlaufen sind. Also es waren auch Menschen da, die gewisse Sorgen geäußert haben. Also eine Dame hat mir gesagt, ja, wie wäre es, wenn ein Deutscher nach Syrien geht, um dort auch Bürgermeister zu werden? Da wird man mit Fragen konfrontiert, mit denen man nicht wirklich gerechnet hat, als wäre man verantwortlich für die Missstände in Syrien, sodass man jetzt hier auch seine Chance als potenzieller Kandidat oder in dem Fall auch potenzieller Bürgermeister verliert. Also ja, alles Mögliche, mit dem man gerechnet hat, weniger gerechnet, gar nicht gerechnet hat. Also ja.
Sie haben als Verwaltungsfachwirt in Alt-Hengstedt Erfahrung mit der Verwaltung?
Verwaltungsfachangestellte.
Also. Gesammelt. Warum wollten Sie Bürgermeister werden?
Also die ursprüngliche Geschichte kommt, glaube ich, aus meinem Elternhaus. So eine grundsätzliche politische Prägung ist immer da gewesen. Hat sich aber nie konkretisiert. Also auch bis vor 7, 8 Jahren hätte ich nicht wirklich gewusst, wenn Sie mich gefragt hätten, was würden Sie werden, hätte ich jetzt keine parate Antwort gehabt. Als ich mit der Ausbildung angefangen habe, also da war die grobe Orientierung da, also etwas mit Staat, Gesetz, Recht zu tun, also Allgemeinheit war für mich irgendwie immer etwas. Aber gleich im ersten Ausbildungsjahr musste ich auch feststellen, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass ich lebenslang die Aufgabe eines Sachbearbeiters übernehme, der ich mich auf ein bestimmtes Sachgebiet oder Fachgebiet konzentriere. Irgendwann habe ich es für mich realisiert, ich bin eher derjenige, der sich ums große Ganze sozusagen kümmert, ohne in die feinsten Details der Fachlichkeit da hinein zu geraten. Und hat sich dann herauskristallisiert, ja, Bürgermeister wäre auch etwas für mich, zumal ich einen sehr guten, prägenden Chef hatte, der mich im Nachhinein auch in die Richtung sehr unterstützt und gefördert hat. Ja, es ist so eine Mischung aus Prägung und Leidenschaft, ja. So
geworden. Sie wollen also das Große und Ganze gestalten. Was haben Sie sich vorgenommen? Ich habe von Ihnen nur den Satz gelesen, ich will das Dorf vorantreiben. In welche Richtung braucht denn das Dorf ein bisschen Anschub von Ihnen?
Also wir leben in Ostelsheim hier, wir sind sehr nah an der Verdichtung, wir sind sehr nah am Ballungsraum Sindelfingen-Böblingen, also das heißt, dass viele Ostelsheimer und Ostelsheimer in diesem Gebiet tätig sind. Und da entstand im Laufe der Jahre so der Effekt, dass ja, man arbeitet im großen Raum Stuttgart und schläft in Ostelsheim. Also das beeinträchtigt nicht nur das soziale Leben, sondern auch die Infrastruktur auf kurz oder lang. Früher hatten wir hier 4 Kneipen in Ostelsheim. Mittlerweile gibt es gar keine. Also das ist das Beispiel dafür, wie es früher war im Vergleich zu heute. Selbst einen Lebensmittelmarkt gibt es nicht mehr. Also die Leute kaufen, haben immer irgendwie mehr extern eingekauft, sodass das früher bestehende Supermarkt sich wirtschaftlich nicht mehr gelohnt hat. Jetzt ist die Aufgabe, noch etwas Neues zu etablieren. Also die, der Vorlauf ist bereits da. Also, wir rechnen damit, dass ein Discounter jetzt hier aufmacht. das sind so Aspekte der Grundversorgung sozusagen, Lebensmittel, also Nahversorgung. Für mich so voranbringen heißt es auch viel mehr auch in sozialer Hinsicht, also Thema Ortsmitte. Als ich zum ersten Mal nach Ossisheim gekommen bin, also längst vor der Wahlkampagne, da habe ich mich gefragt, jetzt, wo ist wirklich die Ortsmitte? Also wenn ich mich rumgeschaut habe, also habe ich jetzt kein erkennbares Ortszentrum gefunden. Und als ich mir vorgenommen habe, in den Wahlkampf zu gehen, da habe ich gesagt, das wollte ich auch zum Thema des Wahlkampfs machen. Und erstaunlich waren viele auch gleich begeistert. Also das war sogar auch die Ansicht vieler Einwohnerinnen und Einwohner. Wir haben keine Ortsmitte und es ist die Aufgabe, eine neue Ortsmitte zu gestalten. Ja.
Aber Sie machen nicht selber eine Kneipe auf jetzt?
Nein, das kann die Gemeinde schlecht betreiben. Also, ja.
Aber sowas wäre schon nötig, wo man sich mal trifft, ja, oder so.
Eben.
Also genau. Nicht nur eine Linde, wo man sich auf eine Bank setzt, sondern auch, eben, wo man sich ein bisschen aufhalten kann und, ja, gestalten kann. Ist klar. Ihr Wahlkampf, dabei ist mir aufgefallen, Sie sind Mitglied bei den Grünen,
ja,
aber angetreten parteilos.
Ja.
Also Sie wollten nicht nur die grünen Wähler auf Ihre Seite ziehen, sondern von vornherein sagen, ich, ja, bin für alle da, das scheint geklappt zu haben. Dazu kommt noch, dass Sie unterstützt wurden von einem, der bei den Grünen durchaus umstritten war, inzwischen auch nicht mehr das Mitglied dieser Partei, ja, ist, nämlich von Boris Palmer.
Ja.
Hat Ihnen aber offenbar nicht geschadet, ne?
Offenbar nicht.
Nee, finde ich auch völlig in Ordnung, aber es ist schon eine lustige Konstellation. Ein Grüner tritt an, sagt, ich trete aber nicht für die Grünen an, holt sich einen Unterstützer von einem, der schon nicht mehr bei den Grünen ist. Hatten Sie Angst, dass Sie zu viel Gegenwind von den Grünen kriegen, statt umgekehrt?
Nein, also auch als wir die Entscheidung getroffen haben, zur Wahl als Partei unabhängig anzutreten. Die Entscheidung war auch mehr oder weniger natürlich auch mit abgestimmt, also mit der Partei, weil, also wenn ich jetzt einen Wahlkampf führen würde, dann muss ich das oder sollte ich das auch mit meiner Partei einmal abgestimmt haben, und wir kamen zur gemeinsamen Entscheidung, dass diese Wahl nicht als Parteiwahl geführt werden sollte, ansonsten besteht die Gefahr, dass man, wie Sie es beschrieben haben, nur die Grünwähler anzieht. Und der Hauptgrund, warum man das wirklich so entschieden hat, man hat es jetzt schnell realisiert, also in einem 2.500 Einwohnerdorf kann man schlicht und ergreifend keine Parteipolitik machen. Also die Leute interessiert das auch nicht wirklich. Das ist im ländlichen Raum auch ohnehin kein großes Thema. Welche Partei, und wenn dann ist es eher CDU. Von daher, also wenn man seriös vorhat, diese Wahl zu gewinnen, dann eher als parteiunabhängig. Ja. Aber das habe ich jetzt von Anfang an auch, ja, nicht verheimlicht, dass ich auch eine politische Grundlinie irgendwo habe. Ja.
Wie setzt sich denn der Gemeinderat zusammen?
Wir haben das ist natürlich ein weiterer Grund, warum ich gesagt habe, also lieber keine Partei, weil unser Gemeinderat besteht aus keinen Parteilisten, sondern aus Wählervereinigungen. Also wir haben keine Parteien vertreten im Gemeinderat. Okay. Ja.
Sagen Sie mir doch, weil ich mir das nicht so richtig vorstellen kann, was macht ein Bürgermeister konkret, außer Grußworte zu sprechen, Interviews zu geben oder bei Empfängen dabei zu sein oder einem 100-Jährigen zum Geburtstag gratulieren?
Ja, der Bürgermeister ist eher der gesellschaftliche Kümmerer aus meiner Sicht. Das ist, kümmert sich um die verschiedenen Aspekte des öffentlichen Lebens. Also angefangen bei der Infrastruktur, die Straßen, die Grundversorgung, die Fragen der Betreuung, die Betreuung im schulischen Bereich, bis hin zu Nachhaltigkeitsthemen und die städtebauliche Entwicklung des Dorfes oder der Gemeinde. Natürlich, dass es neben der politischen Aufgabe, die Bürgerschaft zu vertreten, entsprechend auch derjenige zu sein, der als Problemlöser da steht. Ja.
Haben schon Leute geklopft, die uns sagen, übrigens, sie sollten sich mal hier kümmern?
Ja. Ja, also ich bin seit 3 Wochen im Amt und ich habe bis jetzt mehr als 10 Gespräche geführt mit den Bürgern. Ja.
Also wo die schon ganz konkrete Anliegen auch haben.
Genau, ja.
Und da konnten Sie zumindest die so weit beruhigen, dass das in Angriff genommen wird?
Ja, also man kann nicht jedes Problem lösen und zumindest nicht jedes Problem gleich lösen.
Ja.
Aber für mich ist es ja wichtig, dass die Bürger sich wohlfühlen, wenn sie in dieses Büro reinkommen. Ja. Und ich habe den Eindruck bei den Gesprächen, die ich jetzt bis jetzt geführt habe, auch wenn man nicht ganz konkret helfen konnte, war die Stimmung am Ende aber etwas besser als vor dem Gespräch. Und das ist mir erstmal ein Anliegen. Ja.
Sie wurden als Kümmerer akzeptiert. Das ist doch schon mal was wert. Ja. Ich weiß, dass Sie lieber nach vorne gucken als zurück. Deswegen haben wir das damit auch angefangen. Aber Sie müssen natürlich trotzdem sagen, wie das abgelaufen ist, als Sie 2015 mit 21 Jahren entschieden haben, Syrien zu verlassen, um dem Kriegsdienst und einer Beteiligung am Bürgerkrieg zu entgehen, nehme ich an, war das Hauptanliegen.
Ja.
War dann klar, Sie möchten nach Deutschland?
Ja.
Warum?
Der Hauptgrund war, dass mein Bruder bereits da war in Karlsruhe und für mich auch schon vorstellbar, auf kurz oder lang nach Deutschland zum Studieren zu kommen. Hat sich jetzt anders ergeben, indem man praktisch gesagt hat, jetzt ist ein Ausnahmezustand und man muss das Land so schnell wie möglich verlassen. Von daher war es jetzt auch keine lange Diskussion, dass man gesagt hat, Deutschland ist das Ziel und man zieht das durch. Ja.
Eine legale Ausreise wäre nicht gegangen?
Das ist eine große Problematik bis heute. Also auch wenn jetzt ein Syrer nach Deutschland kommen möchte, legal, dann wird das Visum in der Regel abgelehnt, vorsorglich, um zu verhindern, dass dieser Syrer, diese Syrerin einen Asylantrag stellt. Also gerade gelten Syrer pauschal als potenzielle Asylbewerber.
Wer lehnt das Visum ab?
Also jetzt im Fall von Syrien hauptsächlich die Botschaften in Jordanien, Libanon, Irak. Also das sind die zuständigen Auslandsvertretungen, die für Syrien zuständig sind. Und also Visa werden in Ausnahmefall, meiner Wahrnehmung nach, auch genehmigt. Ja.
Wie haben Sie dann Ihre Flucht organisiert? Haben Sie einen Schleuser gebraucht?
Ja. Als man die Entscheidung für sich getroffen hatte, das war jetzt keine echte Wahl, ob man bleibt, man hat gesagt, jetzt wann, also die Entscheidung bezog sich nur aufs Timing. Da hat man gleich in seiner gesellschaftlichen Umgebung gefragt, also wie schaut es aus, wer würde noch mitgehen, und da erstaunlich stellt man fest, selbst aus dem unmittelbaren Umfeld, also Freunde von mir, dasselbe auch vorhatten, was damals sehr gewöhnlich war. Man hat dann durch die sogenannte Mund-zu-Mund-Propaganda auch einen Kontakt eines Schleusers organisieren können, der damals in der Türkei, in Istanbul wohnhaft war und der diese Prozesse organisiert hatte. Das, was wir am Anfang angenommen hatten, also als man dort war in der Türkei, hat man realisiert, dass derjenige, mit dem wir geredet haben, einen Bruchteil an diesem Netzwerk sozusagen hatte, also der Schleuser. Den sieht man grundsätzlich nicht. Also das sind Leute, die irgendwie nicht sichtbar sind. Also die handeln das Ganze nur hinter den Kulissen.
Ja. Aber wollen Geld haben.
Genau.
Darf ich fragen, was das kostet?
Also pro Person $1,000. Ja.
Die muss man ja auch erstmal haben. Ja. Sie sind letztendlich dann mit dem Schlauchboot nach Lesbos. Mhm. Von Lesbos hat man immer nicht nur so schöne Nachrichten gehört. Was haben Sie da vorgefunden?
Also Lesbos war für uns nicht die große Herausforderung. Natürlich die Fahrt mit dem Boot war für uns das Trauma, wenn man es so beschreiben darf.
Das kann man einfach sagen, das war lebensgefährlich.
Ja, also subjektiv betrachtet, man kann Dinge schlecht subjektiv betrachten, aber für mich als jemand, der es auch erlebt hat, war Überlebenschance 50%.
Also, ist man sich dessen bewusst, bevor man diese Reise antritt?
Nein, nicht ganz. Also wenn man mittendrin, als man mittendrin war, hat man gesehen, dann, wenn es schief läuft, dann ist es vorbei. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es schief gelaufen wäre oder schief laufen würde, war erheblich hoch. Also jetzt nicht 50%, aber ja, also wenn man den Statistiken entnommen, ja.
Wenn Sie ein guter Bekannter, ein Freund, der noch in Syrien ist, fragen würde, soll ich das machen? Würden Sie ihm abraten oder zuraten?
Ich würde ihm grundsätzlich abraten, ja.
Sie sind dann letztendlich nach Deutschland gekommen. Ja. Wie sind Sie hier aufgenommen worden? Und wo und wie?
Die Anfangszeit habe ich überwiegend in Karlsruhe verbracht, also die ersten Wochen. Und dann
eine Flüchtlingsunterkunft?
Genau, das war eine, also jetzt keine Unterkunft, das war eine Halle, die damals vom KIT zur Verfügung gestellt wurde. Ja, man hat zwei oder drei Wochen in einer Halle geschlafen, gemeinsam mit 500 weiteren Menschen. Man hat ein Etagenbett bekommen, also man hat eine Etage dann in diesem Bett bekommen und man hat, man wurde versorgt mit Essen und Getränke. So ging es, bis man eine sogenannte Umverteilung erhalten hat. Also damals hieß es, da kamen Listen jeden Tag. Also du musst nach Heilbronn, du musst nach Karlsruhe, du musst nach Stuttgart und wir sind nach Calw damals geschickt worden. Also ein Kumpel von mir und ich. Und seitdem bin ich mehr oder weniger hier im Raum Calw.
Wie ist die Entwicklung dann? Man ist erst geduldet und man wird dann irgendwann anerkannt. Unter welchen Voraussetzungen?
Genau, also man wird geduldet und irgendwann wird man angehört beim BAMF. Und das BAMF nimmt daraufhin dann, trifft eine Entscheidung. Ja, damals war es so, dass die Kriegsflüchtlinge aus Syrien weit überwiegend anerkannt worden sind. Ja.
Und dann konnten Sie auch Ihre Ausbildung hier weitermachen oder neu anfangen?
Ich habe in Syrien Finanzen studiert. Ich konnte das Studium hier nicht weiterführen, hat dann mit bürokratischen Hürden, die mit meinem Abitur, syrischen Abitur zu tun haben. Von daher war es für mich schlüssig, noch eine Ausbildung zu machen, eine Berufsausbildung und dann im Nachhinein zum Beispiel aufzubauen, drauf aufzubauen. Und von daher die Ausbildung der öffentlichen Verwaltung war auch für mich damals so ein attraktives Konzept zu sein. Also man kommt langsam rein, man lernt die Sprache schnell, das ist auch natürlich eine anspruchsvolle Sprache.
Ja, das schafft aber auch nicht jeder, die so perfekt zu lernen, wie Sie das jetzt machen.
Ja, und gleichzeitig macht man etwas, was einem als Leidenschaft erschienen ist damals. Ja, das war ein guter Kompromiss, guter Deal sozusagen.
Was würden Sie im Rückblick sagen, was könnte man an der Politik auch von Deutschland aus verbessern, um klar zu sagen, rechtzeitig zu wissen, wer darf kommen, wer darf nicht kommen? Sollte man schon an die Außengrenzen verlegen, dass die Leute gar nicht erstmal mit Schleusern hier reinkommen? Was wäre Ihre Vorstellung nach eigener Erfahrung?
Also logische Konsequenz oder das logische Vorgehen wäre für mich, dorthin zu gehen und zu versuchen, die Fluchtursachen zu beheben. Und das ist in vielen, vielen Fällen nicht wirklich so aus meiner Sicht unmöglich, wie man sich das vorstellen könnte. Also alles andere wäre eine Debatte um sozusagen jetzt krass formuliert Symptome zu bekämpfen. Symptome der Krisen, aber so werden die Krisen nicht gelöst. Also die meisten Syrer, die in Deutschland leben, meiner Wahrnehmung würden sich freuen, wenn die irgendwann wieder nach Syrien dürfen. Das ist die, das würde auch, glaube ich, für Afghanen, für Iraker, mhm. für auch Flüchtlinge aus Afrika gelten. Also solange es so weitergeht, werden immer Flüchtlinge kommen. Also wir können gerne die ganze Zeit darauf debattieren, ob die jetzt an der Außengrenze der EU angehört werden oder hier doch in Deutschland oder in Italien, aber so wird das Problem nicht gelöst.
Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass die meisten Leute eigentlich, wenn es denn erträglich wäre und wenn sie da ihre Familie ernähren könnten, lieber in der Heimat bleiben, als alles hinter sich zu lassen und eine 50-50 Chance zu haben, überhaupt woanders anzukommen. Sie verstehen, dass uns das interessiert hat, aber wenn wir zum Schluss des kurzen Gesprächs den Blick nochmal nach vorne. Die Ortsmitte ist Ihr erstes Ding, was Sie angehen, auch wenn Sie keine eigene Kneipe aufmachen. Die Leute sollten hier einkaufen, sollten sich wieder einen Treffpunkt finden und das gibt ja dann auch Einnahmen, wenn hier konsumiert wird. Ich habe gelesen, die Gemeinde ist schuldenfrei.
Die Gemeinde ist schuldenfrei.
Wir nehmt ihr so viel Geld ein
Millionen,
oder gebt
ihr
so
wenig aus? Wir haben ein paar Millionen Rückleihen. So. Ja, das sind praktisch die Themen, die in dem Bereich des Zusammenhalts, des also gesellschaftlichen Zusammenhalts wichtig sind. Aber mein großes Projekt und Anliegen, dass wir hier die erneuerbaren Energien so intensiv wie möglich ausbauen, sodass hier das erste schwäbische Dorf, das klimaneutral wird.
Haben sich das vorgenommen?
Das habe ich auch mir vorgenommen und auch im Wahlkampf kommuniziert. Und wir versuchen.
Entschuldigung, gibt es noch keins?
Also ein klimaneutrales Dorf gibt es meines Wissens noch keins.
Und wann ist eure kommunale Wärmeplanung für Ostelsheim fertig?
Das ist jetzt ein interessantes Thema. Wir sind geduldet im Vergleich zu den etwas größeren Städten. Das, was wir uns auch vorgenommen haben, das ist auch Entscheidung des Gemeinderats, wenn wir an die konkrete Planung gehen, aber das ist ein Thema, was ich mir auch vorgenommen habe.
Dann wünsche ich Ihnen nicht zuletzt dafür viel Erfolg und bedanke mich für das Gespräch.
Danke sehr.